Moin! Moin und herzlich willkommen zu Firma St. Pauli Stories Nummer 34. Wir sind zurück. Ich freue mich ganz doll. Der Dom ist ganz schön im Gange hier im Hintergrund. Wir sind nämlich wieder in dem Konferenzraum der Fernräume. Vielen, vielen Dank, dass wir hier aufnehmen dürfen. Und es könnte sein, dass ihr den im Hintergrund hört, aber ich glaube, vielleicht mal so ein Schreien von der Geisterbahn oder so. Ne? Es sind nicht wir oder irgendwer anderes. Es sind die Leute auf dem Dom. Ich freue mich tierisch. Ich habe heute ganz, ganz tolle Gästinnen zu Gast. Lucy und Fiona. Und ja, die beschäftigen sich ganz viel mit der Entkriminalisierung von Abtreibung. Ich finde das ein ganz, ganz spannendes, tolles Thema. Und ich möchte heute ganz viel lernen und bin ganz froh, dass ihr da seid. Ja, ich fange mal an zu meiner Rechten. Fiona, schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
Danke für die Einladung.
Sehr gern.
Mir geht es sehr gut. Ich freue mich, dass wir heute hier ein bisschen schnacken können und vielleicht der einen oder anderen Person ein bisschen was mit auf den Weg geben können.
Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Das wollen wir auf jeden Fall heute erreichen. Ich nehme hier einmal meine Apfelschorle. So, zu deiner Rechten, Lucy. Lucy, hey. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ja, danke, dass wir hier sein können. Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt und habe auch nicht so viel geschlafen.
Oha!
Aber sonst geht es mir sehr gut. Ich freue mich.
Sehr schön. Ja, das mit der Aufregung kenne ich ja auch gut. Kenne eigentlich immer alle Gäste hier. Das wird gleich und ich bin mir ganz sicher, dass du das super machen wirst. Aber wir haben ja auch immer, bevor wir über dieses wirklich tolle, in Anführungsstrichen, Thema reden, wie immer auch unsere Fankarriere. Es ist ja nun so, dass ihr auch mit St. Pauli schon was zu tun habt, in dem Sinne, dass ihr ja auch am Safe Abortion Day zum Beispiel euren Stand hattet und ja auch so ein paar Aktionen im Stadion und so weiter hattet, aber jetzt nicht regelmäßig ins Stadion geht. Mhm. Genau, aber schon manchmal, oder wie?
Ja, schon, also so gelegentlich. Also bei mir ist es so, ich bin nicht besonders regelmäßig im Stadion, eher so sporadisch. Natürlich, wenn es eine Aktion gibt vom Bündnis, bin ich auch da. Und ansonsten bin ich einfach, habe ich einfach viele Freundschaften in der Fanszene und bin deshalb so hier im Umfeld einfach viel unterwegs. Ja. Also ich bin gern im Jolly, bin gern im Tiefgang und so und genau, bin deshalb so ein bisschen verbandelt.
Genau, weiteres Umfeld.
Ja.
Bei dir auch so ähnlich.
Bei mir auch, genau. Ich bin jetzt nicht hier der größte Fußballfan, aber natürlich kriegt man es mit. Ich wohne so in der Gegend und natürlich fiebert man auch mit.
Sehr gut. Ja, ihr habt ja, habe ich eben schon gesagt, Safe Abortion Day war der 28.09. Und da war was? Da war ich ja leider im Urlaub, war Leverkusen-Spiel, ne?
Mhm, genau, das Spiel war am 27.
Ah,
ich hole mal ein bisschen aus, weil wir letztes Jahr schon sowas Ähnliches gemacht haben. Und zwar 24 hat, also das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung Hamburg macht immer irgendwie Aktionen am Safe Abortion Day. Das ist ein internationaler Aktionstag. Und wir hatten letztes Jahr uns überlegt, naja, also wenn wir wollen, dass Abtreibung legalisiert wird, dann haben wir vielleicht in dieser Legislaturperiode noch die größten Chancen, weil wir haben uns schon gedacht, was uns blüht mit einer neuen Regierung und haben gedacht, wir müssen jetzt richtig, richtig Alarm machen und haben eine Aktionswoche gemacht mit ganz vielen Veranstaltungen. Und haben uns halt auch überlegt, okay, wie können wir dem Thema auch mehr Reichweite geben? Wen könnte man vielleicht noch anfragen und so? Und dann gab es einfach die Idee, naja, wir haben doch hier den FC St. Pauli. Die sind doch auch sehr politisch und die haben auch eine sehr stabile Fanszene. Und wie wäre denn das? Und es gab auch schon ein paar Kontakte. Und genau, und dann haben wir uns eben in Verbindung gesetzt, A, mit dem Verein, B, mit der Fanszene. In der Zeit ist auch Ute entstanden und unser Maskottchen, ein kleiner,
Ute.
Ja, Ute, genau, ein gezeichneter Uterus, der den Paragraphen so wegschießt. Die Idee kam damals von Kersten Artus, die damals noch im Bündnis war. Und weil wir alle nicht malen können, haben wir jemand anders gefragt, nämlich Jessica Sörensson. Die kennen vielleicht auch manche, die den Podcast hören, denn sie hat auch lange auf St. Pauli gelebt. Wir können auch noch mal ihren Insta in den Shownotes vielleicht verlinken.
Ja,
ich finde immer Credits wichtig. Genau, die hat uns ein ganz, ganz tolles Maskottchen gemalt. Und dann haben wir also A, mit dem Verein uns abgesprochen und B, eben auch mit der Fanszene und haben Tapeten gemacht mit Pro-Choice-Slogans und haben dann also mit unserem Kontakt aus der Fanszene, die haben das dann so alles koordiniert, wo das gezeigt werden kann und so, ne, wo die Kapazitäten sind. Und das war letztes Jahr das Spiel gegen Leipzig. Mhm. Und das war irgendwie am 20. oder so. Also okay, wir haben da so geguckt, genau, welches Heimspiel ist am nächsten dran, sozusagen. Mhm. Genau, und dann haben wir eben die Tapeten gemacht, auch mit Unterstützung aus der Fanszene. Und die wurden dann eben bei dem Spiel auch gezeigt. Und der Verein hat Fotos davon gepostet und hat da Postings dazu gemacht und sich positioniert. Das war natürlich total geil. Und dieses Jahr haben wir es ähnlich gemacht. Wir hatten zusätzlich noch einen Infostand irgendwie hier vorne auf dem Südkurvenvorplatz, wo wir so Materialien hatten, Infozeug, Merch auch und da mit den Leuten ins Gespräch gekommen sind. Das war ganz cool. Und dann war es dieses Jahr der AK Awareness, mhm, der uns da sehr unterstützt hat mit den Tapeten. Die haben uns auch die Fernräume klar gemacht, haben ganz viele Leute rangeholt, die auch noch malen geholfen haben und so. Insbesondere möchte ich da hervorheben Rosi, ja, die wirklich so sich da reingehängt hat und wirklich, also der wir sehr, sehr dankbar sind.
Weil die sie auch war immer so diesen Podcast hört und die ich schon tausendmal hier einladen wollte, aber sie sich leider nicht traut. Liebe Grüße, liebste Rosi.
Ja, sie ist sehr bescheiden.
Ja.
Zu Unrecht, wie ich finde. Genau, und die hat das dann, also die haben dann auch eben geguckt, wie kann man es koordinieren und so weiter. Und dann war es eben auch, wie letztes Jahr sind Tapeten gezeigt, mhm, worden. Und der Verein hat auch wieder ein Posting gemacht. Ich muss dazu sagen, was das Jahr vorher auch geil war, da waren nicht nur Tapeten von uns, sondern es gab auch andere Fanclubs, die welche gemacht haben.
Ja, cool.
Und das war mega cool, weil das Thema halt wirklich dann an allen Ecken und Enden im Stadion irgendwie präsent war. Und ja, also wir sind da total glücklich drüber, über diese Verbindung und dass wir da so unterstützt werden.
Ja, cool. Also wir hatten das auch mal mit Seenotrettung, dass dann halt so wirklich überall Tapeten und dann das ganze Stadion ein Thema hat und das halt bei dem Thema, das Entkriminalisierung von Abtreibung, mega. Also das ist ja schön, dass das schon mal geklappt hat, aber ich finde, es müsste noch ein bisschen mehr publik werden, also so insgesamt. Also klar, man weiß da so ein bisschen was drüber, aber irgendwie auch nicht so richtig und ja, das ändern wir heute mal ein bisschen. Also, genau. Aber du bist auch schon mal auswärts gefahren und du gehst auch mal ins Stadion, habe ich gehört.
Ja, ab und an mal. Also ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen. Ich glaube, ich bin sehr starke Sympathisantin. Also wenn Fußball, dann gerne St. Pauli. Und ich weiß schon auch ungefähr, ne, wie es da so gerade aussieht, dass es auch im Moment nicht so gut aussieht. Letzte Spiele nicht so gut waren und so. Sowas weiß ich dann, aber ich bin nicht besonders aktiv. Aber ich bin schon auch manchmal bei Gelegenheiten so im Stadion, meistens dann Block 1 bei den Skinheads. Mhm. Und ich war auch schon ein paar Mal mit auswärts, ja, mhm, genau.
Gut, dann haben wir ja den Fußballkram geklärt. Ja, wir wollen auf jeden Fall erstmal so ein bisschen, wie das überhaupt in Deutschland ist, weil ich habe mich halt auch gefragt, man hat ja irgendwie, ich zumindest, blauäugig das Gefühl, Mensch, wenn ich jetzt schwanger wäre, dann könnte ich ja abtreiben, glücklicherweise, mhm, so. Und aber wie würde das dann überhaupt funktionieren? Also ist es so einfach überhaupt?
Mhm. Ja, also man sollte jetzt auch keine Angst verbreiten. Mhm. Man kann in Deutschland abtreiben und das ist nicht überall gleich gut möglich, würde ich sagen. Aber wenn man jetzt erstmal einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hat und gerne eine Abtreibung haben möchte, dann wäre der erste Schritt, zu einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen zu gehen. Die Person muss dann die Schwangerschaft offiziell feststellen und gucken, in welcher Schwangerschaftswoche ist man denn. Und dann wird es halt eben so ein bisschen komplizierter, würde ich sagen, weil in Deutschland unter der aktuellen Regelung muss man eine Beratung in Anspruch nehmen. Das heißt, man muss einen Termin bei zum Beispiel Pro Familia machen bei der Beratungsstelle und muss sich da einen Beratungsschein ausstellen lassen. Und das ist so die erste große Hürde, wo auch, das habe ich auch schon im Umfeld mitbekommen, wo es passieren kann, dass man zum Beispiel an einer nicht staatlich anerkannten Beratungsstelle landet, die eben diesen Beratungsschein, diesen offiziellen Schein nicht ausstellen darf. Und mhm, es gibt da auch einige Organisationen, ich nenne die Namen jetzt nicht, weil es soll jetzt auch nicht irgendwie im Gedächtnis hängen bleiben, ja, die haben ähnliche Namen wie Pro Familia und geben sich quasi als Beratungsstelle aus, sind es aber nicht. Und dann wird man da eventuell reingeredet, dass man das Kind austragen sollte und ja, die Schwangerschaft nicht abbrechen sollte, was man sich natürlich vorstellen kann, dass es extrem belastend ist. So, man möchte das häufig einfach nur schnell hinter sich bringen. Ja. Genau, und dann ist man eben bei einer staatlich anerkannten Beratungsstelle im besten Fall. Und dort ist es vielleicht auch anders, als manche sich das vorstellen. Ich weiß noch, als ich damals aufgeklärt wurde als Kind, ich dachte, man muss sich da rechtfertigen und irgendwie Gründe nennen. Das ist in der Realität bei Pro Familia zum Beispiel nicht so. Das ist eine ergebnisoffene und neutrale Beratung. Man muss auch nichts sagen, wenn man es nicht möchte. Also es ist quasi ein Raum, um Fragen zu stellen, aber rein theoretisch bei Pro Familia ist es so, wenn man sich sicher ist, dann wird einem das auch geglaubt und man muss sich dann nicht rechtfertigen. Es ist ein bisschen kompliziert, weil im Gesetz steht zum Beispiel, dass das, ich glaube, das ist der Paragraph 219, genau 219, wo steht, dass die Beratung zum Schutz des ungeborenen Lebens da sein sollte. Und im Schwangerschaftskonfliktgesetz wiederum, wonach die Beratung eben auch geregelt ist, steht dann wiederum, es soll neutral und ergebnisoffen sein. Also da ist schon mal die erste Dissonanz irgendwie, wo man merkt, okay, das ist, stimmt alles nicht, also es passt alles irgendwie nicht so gut zusammen. Ja. Genau, also dann hat man diesen Beratungsschein bekommen, muss natürlich auch irgendwie erstmal eine Beratungsstelle finden. Seit Corona machen einige auch Online-Beratung, das ist schon mal positiv. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, man ist relativ mittellos auf dem Land, muss irgendwie Kinderbetreuung noch gewährleisten, dann kann das schon ganz schön schwierig werden. Und manche Personen müssen das auch vor dem Partner zum Beispiel geheim halten, nochmal eine Hürde mehr, dann Sprachbarriere kann auch schwierig sein und so weiter. Und überhaupt erstmal zu verstehen, wie dieses ganze System funktioniert, ist auch einfach eine Hürde. Also viele Menschen haben sich damit eben noch nie mit auseinandergesetzt und ja, sind dann eben mit diesem großen System konfrontiert. Mit diesem Beratungsschein, den man jetzt hat, geht man zurück zur Ärztin, dann kann man sich halt einen Termin machen. Den Termin kann man sich auch schon vorher machen für die Abtreibung. Es geht dann eben auch darum, welche Methode wählt man. Da gibt es den medikamentösen Abbruch oder den operativen Schwangerschaftsabbruch. Das hat was mit den Wochen zu tun. Also in Deutschland darf man bis zur 9. Schwangerschaftswoche medikamentös abbrechen, bis zur 14. Schwangerschaftswoche dann operativ. Das kommt dann eben darauf an, in welcher Schwangerschaftswoche man ist. Und nach der Beratung muss man 3 Tage warten. Also das ist so die nächste Hürde, würde ich sagen, auf die man da trifft, was auch viele Personen nicht wissen. Es gibt eine sogenannte Wartefrist von 3 Tagen. Und erst nach dieser Frist darf der Abbruch durchgeführt werden. Und das ist auch immer wieder etwas, was man hört von Personen, die eine Abtreibung hatten, dass diese Zeit einfach sehr qualvoll ist. Ja. Und man da einfach wartet und man ist sich sicher. Die Zahlen sagen auch, die allermeisten Personen, die sich schon vor der Beratung sicher sind, die sind sich weiterhin sicher danach. Ja. Also die allerwenigsten entscheiden sich aufgrund der Beratung nochmal um. So. Und das ist eben eine Bevormundung, so, die sehr hart sein kann. Und ja, genau, dann danach darf man den Abbruch durchführen. Hier muss man auch nochmal sagen, dass eine Praxis zu finden zum Beispiel auch schwierig ist, in manchen Teilen. Genau, hier in Hamburg hat man zum Beispiel jetzt nicht das große Problem, ne? Also kann man ja so sagen. Es wird auch in Hamburg, meine ich, immer weniger. Also es gehen auch in Hamburg immer mehr Ärztinnen in Rente, die das machen. Das ist so ein deutschlandweiter Trend. Aber da muss man eben auch sagen, dass es in anderen Regionen, in Süddeutschland zum Beispiel, wesentlich prekärer ist und man da schon mal irgendwie 100 Kilometer weit fahren muss, um eine Praxis zu finden. Und dann muss diese Praxis ja auch im besten Fall beide Methoden zur Verfügung haben, was eben auch dann nicht immer der Fall ist und man eventuell nicht die Wahl hat, welche Methode man gerne haben möchte.
Wenn das jetzt auch alles so lange dauert, dann bist du ja auch Fall, dass sich so lange hinzieht, in der zweiten Methode wahrscheinlich.
Genau, schon, genau, das kann natürlich passieren. Oder ist, im schlimmsten Fall, was man auch immer wieder hört, vor allem wenn es so vor den Feiertagen, ne? Weihnachtsfeiertagen, die Praxen haben geschlossen, man hat dann Schwangerschaftstest oder kurz davor erfährt man, dass man ja in der, keine Ahnung, 12. Schwangerschaftswoche ist. Man zählt übrigens immer, also es gibt zwei Arten zu zählen, also die Schwangerschaftswochen. Ich habe gerade von der 14. Woche zum Beispiel gesprochen. Das ist die, die man so in der Gynäkologie auch benutzt. Also das ist die Schwangerschaftswoche postmenstruationem, also seit dem ersten Tag der letzten Menstruation. Im Gesetz steht die 12. Schwangerschaftswoche. Das ist gezählt ab der Konzeption, also ab der Befruchtung der Eizelle. Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied. Manche wundern sich dann irgendwie, die haben immer gehört, irgendwie 12. Schwangerschaftswoche und dann sind sie bei der Gynäkologin und die sagt auf einmal 13. Schwangerschaftswoche und man ist so, hä? Oh, ja. Also es sind einfach viele Details, die für Verwirrung sorgen können.
Die man ja auch vielleicht einfach nicht so weiß.
Richtig, ja.
Ja, und wir müssen noch kurz sagen, dass du Medizinstudentin bist und Fiona.
Genau.
Und dich mit dem Thema halt auch beschäftigst.
Genau.
Und da dich auch gut auskennst.
Ja, genau. Also ich bin im 6. Jahr im Medizinstudium, habe gerade mein 2. Staatsexamen abgeschlossen. Yay. danke. Und genau, möchte auch Gynäkologin werden. Mhm. Hoffentlich eine gute.
Okay, du hast uns auf jeden Fall hier schon mal gut erklärt.
Ja.
Sehr gut. Und dann ist aber jetzt ja schon so ein bisschen, was ich so lesen konnte, bisher hat sich sowas in den letzten Jahren schon verändert. Also dieses Gesetz, Paragraph 219a wurde ja dann im Juni 2022 abgeschafft. Was war das und was hat sich jetzt verbessert?
Genau, also der Paragraph 219a war der Paragraph, der Ärztinnen verboten hat, zu werben, also in Anführungszeichen zu werben, also zu informieren, dass sie Abtreibung durchführen in ihren Praxen und auch welche Methoden sie durchführen. Also da gab es diesen ganz berühmten Fall mit Christina Hähnel, einer Ärztin, die das eben auf ihrer Website stehen hatte. Und dann gibt es AbtreibungsgegnerInnen, die sich das die als Hobby haben, quasi nach Praxen zu suchen, um die dann anzuzeigen. Und da wurden eben dann viele ÄrztInnen angezeigt nach § 219a Strafgesetzbuch. Und so ging so ein bisschen, wurde das ganze Thema irgendwie auch publiker, weil viele wussten es einfach nicht. Ja. Also Manchmal gibt es ja Gesetze, von denen man einfach gar nichts weiß und dann passiert sowas und auf einmal merkt man so, oh Gott, das in Deutschland so. Und genau, und dann gab es eben eine ganz große Welle an Aktivismus. Also dann haben sich viele Bündnisse gegründet, Pro-Choice und das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung.
Wo ja Lucy auch ist.
Genau, also viele Organisationen sind da irgendwie sehr stark geworden und diese Zusammenarbeit auch zwischen den ganzen Orgas hat dann dafür gesorgt, dass der Paragraph 219a dann abgeschafft wurde. Mit dann der neuen Bundesregierung war das dann ja. Und danach durften dann ÄrztInnen auch informieren quasi. Es ist halt ein kleiner Schritt, der war wichtig, aber auch also immer noch überlegen sich das ÄrztInnen gut, ob sie das auf die Website stellen. Es ist immer noch nicht super easy für Arztpraxen. Ja. Und
ist auch ganz kompliziert, glaube ich, in der Abrechnung und so, ne? Also bürokratisch.
Ja, genau, das ist nochmal was anderes. Genau, das ist halt zum Beispiel die Beschaffung der Abtreibungspillen zum Beispiel. Mhm. Die dürfen nicht einfach so bei Apotheken bestellt werden wie andere Medikamente, sondern müssen beim Hersteller bestellt werden. Und also es ist alles ein bisschen sehr kompliziert. Und genau, also es hat sich etwas verbessert, würde ich sagen, durch die Streichung von 219a. Aber es hat sich ein bisschen angefühlt, als würde man die Bewegung oder die AktivistInnen auch so ein bisschen beschwichtigen wollen damit. Ne? Also wir haben mehr erhofft damals und dachten, ja, warum denn jetzt nicht auch der 218, wenn wir jetzt auch schon 219a machen, streichen. Und das hat sich so ein bisschen doof angefühlt, als würde man uns so den kleinen Finger geben.
Ihr dürft jetzt so ein bisschen Werbung machen.
Ja, so. Seid doch jetzt dankbar.
Ja. Und also in den Praxen haben dann auch wahrscheinlich jetzt vielleicht ja auch mehr so, gibt es so Flugblätter oder so, wo darüber schon mal beworben wird, weiß ich gar nicht. Ne? Also das wäre ja, war ja früher auch so, um Gottes Willen, nicht drüber reden. Wir machen das zwar, aber hier ganz unter der Hand und so. Ne? Ist das schon besser geworden? Weiß man auch nicht genau. Ne?
Also ich glaube, es ist einfach, ja, man muss nicht mehr so viel Angst haben, jetzt auch als irgendwie Beratungsstellen oder Niedergelassene, was aber natürlich auch, also wenn du es jetzt auf deine Website stellst als Arztpraxis und vorher war das so nicht so publik, sondern nur so durch Hörensagen, dann wurdest du vielleicht nicht so viel angefeindet, wie wenn du es halt auf deiner Website stehen hast. Ja. Also das ist ja schon ein reales Problem von Arztpraxen, die Abtreibung durchführen, dass sie eben Drohbriefe und so weiter bekommen und sich dann einige denken, okay, das muss ich mir nicht antun.
Ja.
Ich lasse es, das können die anderen machen. Ja. So.
Was ich ja auch ganz spannend fand, das habe ich auch neulich irgendwo gelesen, dass beim Schwangerschaftstest, sind ja immer bei der Werbung, so Frauen, die sich dann halt so ganz doll freuen und heulen, wenn sie positiven Test haben und dass jetzt halt auch mal Werbung kommen soll.
Die ist mir auch aufgefallen.
Ja, genau, wo man dann sich nicht freut. Weil das ist ja nun wahrscheinlich auch häufig, dass man aus diesem Grund einen Schwangerschaftstest macht und dass das auch völlig legitim dann ist. Ne?
Also ich habe was anderes gesehen. Ich habe eine Werbung gesehen, wo der Test negativ war und die Person hat sich gefreut.
Ja,
und,
oder so
das
rum.
Fand ich sehr cool. Also ja. Das ist mir auch positiv aufgefallen, weil sonst ist es ja immer so, ja klar, alle wollen schwanger sein. Ja. Nein.
Nee, genau. Ja, okay. Und der 218, der ist, da habt ihr ja auch, ist das die kleine Ute auf diesem Aufkleber auch drauf, genau. Die den wegkickt?
Richtig.
Genau, also der 218 ist, noch muss weg. Also wie sollte er sein, damit ihr ihn behalten wollen würdet? Nein, einfach.
Wir wollen ihn gar nicht behalten. Also wir wollen ihn nicht behalten. Es ist ja, also es kann ja Regelungen geben für gewisse medizinische Prozeduren, aber bitte nicht im Strafgesetzbuch. Mhm. Also das ist einfach, das Problem ist, dass das unheimlich stigmatisiert ist auch und Betroffene eben sich oft nicht trauen, darüber zu reden. Und das hat schon auch damit zu tun. Und genau, also es ist einfach krass, so einen Paragraphen zu haben für eine medizinische Prozedur, die einfach in ziemlicher Nachbarschaft mit Mord und Totschlag im Strafgesetzbuch steht.
Ja.
So. Und es hängt eben sehr viel dran. Also zum Beispiel, was auch ein riesiges Problem ist, da kannst du auch nochmal drüber erzählen, ist, dass im Medizinstudium, nicht mal in der Gynäkologie, standardmäßig Abbrüche gelehrt werden.
Also hast du nicht gelernt in deinem Studium?
Ja, also das muss man auch wieder so ein bisschen differenzieren, weil das ist regional auch unterschiedlich. Mhm. Also wenn du jetzt eine progressive Uni hast, eine progressive medizinische Fakultät, dann bekommst du vielleicht ein bisschen was gelehrt. Bei uns war es zum Beispiel hier in Hamburg, dass wir vor allem die ethischen und gesetzlichen Aspekte gelernt haben. Also da wurde einmal gesagt, so ja, ne, ist verboten und ethisches Dilemma. Und dann im höheren Semester hatten wir auch noch mal ein Seminar. Da kommt es auch einfach drauf an, wie engagiert die Lehrenden sind. In der Gynäkologie hatte sich das begrenzt auf einen 7-minütigen Vortrag, wenn ich mich nicht irre, unter Studierenden. Also es wurden Themen zugeteilt und dann hat eine Person 7 Minuten über den Schwangerschaftsabbruch referiert. Da muss man dann auch Glück haben, dass diese Person sich da irgendwie gut informiert.
Ja, genau.
Also das ist wirklich so mickrig gewesen.
Ach, Wahnsinn, ja.
Und ja, es gibt jetzt tatsächlich einen neuen Lernzielkatalog, der wurde, ich glaube, der sollte jetzt auch in Kraft treten, der eben sagt, dass alle Studierenden über den Schwangerschaftsabbruch referieren können sollten. Der ist schön und gut, der Lernzielkatalog, aber die Fakultäten müssen sich auch dran halten. Und wir hatten das eben schon erlebt, dass uns Versprechungen gemacht wurden und die haben gesehen, die Medical Students for Choice, wo ich eben auch mit Teil war und mit gegründet habe. Wir haben da irgendwie, wir waren auch in der Öffentlichkeit viel und haben Papaya-Workshops gemacht und
was für Workshops?
Papaya-Workshops, wo wir an Papayas unseren Mitstudierenden quasi Abtreibung beigebracht haben, okay. Ja, in Kooperation mit einem Arzt. Und genau, und das hat, glaube ich, meiner Meinung nach auch die medizinische Fakultät dann so ein bisschen mitbekommen und haben uns dann auch so versprochen, ja, wir ändern jetzt was und so. Und seitdem machen wir aber dann auch jedes Semester Evaluationen und gucken, ob es wirklich gelehrt wurde und so wirklich umgesetzt wird es jetzt nicht. Okay. Ne? Und dann gibt es eben auch andere Fakultäten in Deutschland, wo es wirklich halt nicht mal erwähnt wird. Ne? Also sehr, sehr unterschiedlich.
Okay, aber ich meine, es ist ja schon, passiert ja dann schon öfter, dass ÄrztInnen das durchführen muss. Und dann muss man es ja auch irgendwie können. Ne? Also es ist ja dann schon schlimm, wenn man da nicht richtig qualifiziert für ist.
Ja, man muss sich halt in der Facharztweiterbildung dann auch selbst drum kümmern. Ne? Also so, man muss gucken, okay, komme ich an eine Klinik, wo das durchgeführt wird und wo ich es eben lernen kann. Sonst muss man sich das halt selbst irgendwie woanders beibringen lassen. Ne? Also man muss schon das wollen. So. Yeah. Aber wir hatten gerade, glaube ich, noch über die Auswirkungen von 2018 gesprochen. Genau. Nicht, dass wir hier abschweifen, weil darüber kann man noch ganz viel.
Ja, das ist ja auch, also es sind ja auch wichtige Informationen. Mhm. Also was mir noch einfällt zum 2018 ist, nur um das einmal zu erklären, weil das vielleicht ein bisschen verwirrend ist. Wir haben vorher gesprochen, ja, was muss man denn machen, um eine Abtreibung vornehmen zu lassen? Und jetzt ist es aber, verboten. Hä, wie? Aber ja. Wie, ne? Warum gibt es dann eine Regelung? Das ist genau das Ding. Also es gibt kein vergleichbares Gesetz, was so beknackt geregelt ist. Und zwar ist es so, dass es verboten ist. Mhm. Aber wenn du diese ganzen Dinge tust, nämlich Beratungsschein holen, 3 Tage warten und es eben in dem Zeitfenster passiert, dann ist es straffrei. Du bist trotzdem eine Straftäterin.
Deswegen entkriminalisiert.
Vor dem Gesetz, ne? Genau. Aber netterweise wirst du nicht bestraft. Mhm, so, yeah. Das macht dieses Gesetz. Also das und 218a ist dann, ne, ja. Mit der Straffreiheit, genau. Also diese Abtreibungsgesetze sind einfach sehr, sehr, was du auch schon gesagt hast, schwammig und widersprüchlich und sorgen eben für viele Probleme, ja.
Und diesen Durchlauf, da, den muss man immer machen. Also ich hätte es ja nicht zu doll eine Triggerwarnung aussprechen müssen, aber auch wenn man zum Beispiel vergewaltigt wurde und dann sagt, ich muss jetzt sofort ab, dann musst du immer diesen Durchlauf da machen mit der Beratungsstelle und so.
Also wenn du aufgrund von einer Gewalttat oder schwanger geworden bist oder wenn es ein großes Risiko für deine Gesundheit ja. gibt oder so, dann musst du das nicht machen. Aber das ist natürlich auch, also dann musst du, ja, also und überhaupt sich, also gezwungen zu sein, dann über die Vergewaltigung zu sprechen, weil du ja. einen Abbruch möchtest.
Ja. Ja.
Also ich meine, wie schwer kann man es den Leuten machen?
Ja. Ja, ja, und da, also das ist auch noch so ein eigenes Thema irgendwie für sich, die kriminologische Indikation nennt sich das, dass halt eben auch viele kriminologische Indikationen über die Beratungsregelung laufen, weil es für die Ärztinnen einfacher ist und viele eben auch nicht wissen, dass sie selbst quasi diese Indikation stellen dürfen und dann gibt es Formulare dafür und so weiter, aber dafür musst du dich halt auch auskennen. So, und dann heißt es häufig ja, hier machen sie einfach das über die Beratungsregelung, dann ne, ist alles entspannter, aber was ja nicht wirklich entspannter ist. Ne?
Oh Mann, also das allein ist jetzt in Deutschland schon mal so, also das klingt schon mal auch schon viel, viel... Wolltest du noch was sagen?
Ja, ich wollte noch was Wichtiges sagen.
Ja,
zum 218. Ja. Und zwar, dass das eben auch der Grund ist, also diese Kriminalisierung, die Verortung im Strafgesetzbuch auch der Grund ist, warum Schwangerschaftsabbrüche nicht von den Krankenkassen übernommen werden. Also ganz wichtiger Punkt, das wissen ja nämlich auch viele nicht.
Hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
Genau, also das ist zum Beispiel auch in dieser ganzen Prozedur, die ich am Anfang erklärt habe, fragt dann die Ärztin auch noch, hast du einen Beleg für die Kostenerstattung? Mhm. Also weil es muss erst die Kostenübernahme, wenn man eben es nicht selbst bezahlen kann, geklärt sein, bevor der Abbruch durchgeführt wird. Und da gibt es eine Grenze. Also wenn man ein Einkommen bis zu ich weiß gerade nicht mehr genau, das ändert sich jeden Tag, jedes Jahr auch wegen Inflation, ich glaube 1400 irgendwas Euro verdient dann, also wenn man da drunter verdient, dann kriegt man das bezahlt, aber auch nicht von der Krankenkasse, sondern von den Ländern. Das Verfahren läuft dann zwar über die Krankenkasse, aber es wird von den Ländern bezahlt und das kann eben auch dauern, also in manchen Bundesländern geht das ganz schnell, da hast du am nächsten Tag irgendwie die Bewilligung. In manchen Bundesländern dauert es eben auch Tage, ne? Und dann hast du halt eben wieder Zeit, die verloren geht und irgendwie musst du zittern, dass du die ganzen Dokumente dafür hast und so weiter. Also es ist absolut schwierig, vor allem, und das muss man immer wieder betonen, eine weiße, reiche Frau in einer Großstadt, für die ist eine Abtreibung weniger aufwendig, sage ich jetzt mal, als für eine Person, die arm ist, vielleicht nicht aus Deutschland kommt, was weiß ich, ne? Also die einfach wesentlich mehr Hürden irgendwie hat. Das ist auch immer ganz wichtig zu betonen. Und vielleicht eventuell sogar auch eine irgendwie nicht binär ist oder
eine Behinderung.
Eine Behinderung hat, genau. Ja. Von Gewalt betroffen ist.
Ja. Oh, jetzt schon Gänsehaut. okay, also so ist es in Deutschland, was ja irgendwie schon erschreckend ist, weil ich finde, das klingt schon ziemlich schlimm oder auf jeden Fall ziemlich anstrengend und viel und ja, einfach ätzend. Aber wie ist es so im Vergleich mit den anderen Ländern? Gibt es auch Länder, die das irgendwie schon ziemlich gut machen oder steht Deutschland da schon gut da?
Also ich sage jetzt mal, im europäischen Vergleich steht Deutschland ziemlich schlecht da. Mhm. Also die einzigen Länder, die strengere Regelungen haben als wir, sind, ich glaube, Malta, Andorra und Polen, richtig?
Kann und sein, Polen ja. Ist halt auch richtig.
Ja, richtig heftig. Ja. Also da gab es auch schon Todesfälle und so, weil eben auch schon gestorbene Föten nicht entfernt wurden und so weiter und die Leute einfach gestorben sind. Und also es gibt auch eine Organisation in Berlin, wo ganz viele Frauen aus Polen hinkommen, wenn sie einfach die Abtreibung in Polen nicht bekommen. Es gibt Länder, wo das nochmal viel heftiger ist. Ich denke mal, viele haben auch schon die fürchterlichen Nachrichten gehört aus den USA, wo das wirklich, also katastrophale Zustände sind teilweise. Wirklich, egal auch was vorgefallen ist, diese Schwangerschaft ausgetragen werden muss, egal was der medizinische Zustand ist. Und das ist also wirklich ganz, ganz grausig, ja.
Ja.
Und dann ja auch irgendwie so krass, wie schnell sich das durch so eine Regierung dann ja nochmal wieder auf einmal verschlechtern kann, ne?
Ja, das sieht man zum Beispiel auch in Italien. Mhm. Da wurde, ich habe es mir aufgeschrieben, 1978 legalisiert. Aber das bedeutet nicht, dass da eine super Situation ist. Also die Regierungen haben auch nach und nach immer mehr Hürden einfach aufgestellt, sodass es jetzt eigentlich eine ziemlich katastrophale Versorgung ist. Also es zeigt auch mal wieder so, die Entkriminalisierung an sich ist jetzt nicht das Wundermittel für eine gute Versorgung und eine stigmafreie Versorgung vor allem, sondern es braucht natürlich irgendwie mehr. Und das ist auch so ein bisschen noch so ein Aufhänger, was ich noch erzählen wollte, auch zu Polen. Es gibt ja diesen Tourismus, diesen Abtreibungstourismus, auch von Polen nach Deutschland, aber auch von Deutschland in die Niederlande zum Beispiel, wo es auch bis zur 24. Schwangerschaftswoche legal ist. Aber wiederum hat sich in Polen zum Beispiel, das sieht man auch in den USA, so Netzwerke haben sich da gegründet, die die Schwangerschaftsabbrüche außerhalb vom System zum Beispiel ermöglichen, ne? Mit dem Versenden von Abtreibungspillen. Und da gibt es super große Netzwerke von Frauen, die AktivistInnen vor allem, die sich da richtig hinterklemmen. Und eine andere Aktivistin auch erzählt, die eben sehr vernetzt ist auch in Polen. Die haben gesagt, ja, wir haben jetzt eigentlich hier so eine super Versorgung sichergestellt, dass zum Teil wirklich auch schon Leute aus deutschen Regionen, wo die Versorgung schlecht ist, sogar schon die angeschrieben haben. Also das das muss man auch sagen, eine sichere Abtreibung sind jetzt auch nicht unbedingt nur durch eine Legalisierung machbar, sondern überall, wo es sehr unsicher, also sehr, sehr, sehr kriminalisiert ist, gibt es auch Netzwerke, die eine sehr gute Alternative darstellen, was jetzt natürlich irgendwie nicht die absolute Traumvorstellung ist. Also natürlich heißt das jetzt nicht so, ja, wir brauchen gar keine Entkriminalisierung, sondern es zeigt eher so, man muss jetzt keine Angst haben, dass man irgendwann keine Abtreibung mehr durchführen können wird, weil es wird immer Möglichkeiten geben. Das ist nochmal ganz wichtig. In den USA gab es sogar schon, oder ich glaube sogar in Deutschland habe ich das schon gehört, wo junge Personen kamen, die gesagt haben, so, ich habe so Angst vor der neuen Regierung, vor wie das alles wird mit den reproduktiven Rechten. Ich möchte mich jetzt sterilisieren lassen, weil ich habe Angst, dass ich schwanger werde und dann keinen Abbruch mehr bekomme. Wahnsinn. Und das sind halt, da muss man eben auch aufpassen, wie man so das ganze Thema framet und eben nicht zu sehr Angst macht, ne? Also, weil es wird möglich sein. Mhm. So. Ja. Jetzt habe ich total viel gelabert.
Das ist doch gut. Ja, sind wir
super Sache. Ich habe schon ganz viel gelernt, auf jeden Fall. Aber gibt es dann auch so, weil jetzt sagst du, in Holland ist es dann irgendwie ab der 24. Schwangerschaftswoche, gibt es auch so Länder, wo gar keine Regelungen sind? Oder also wo man es einfach darf?
Ja, also in Kanada ist es zum Beispiel legal. Irland fällt mir ein, was ja wirklich ein ganz, ganz bewegendes Beispiel war, weil die lange so restriktiv waren, weil die auch so katholisch sind. Und da gab es, ich glaube, war das 2019, da gab es ein Referendum, das war total geil. Da sind, da ging es eben darum, abzustimmen, ob Abbrüche legalisiert werden. Und man musste aber dafür vor Ort sein. Hm. Und Iren, die woanders leben zum Beispiel, sind massenweise nach Hause geflogen und haben dafür abgestimmt. Also das finde ich zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Beispiel irgendwie so. Und die dann auch wirklich mit einer großen Mehrheit, also fast 70% oder was. Also wirklich, wirklich, also ich, so habe ich es im Kopf, wirklich sehr, sehr viele. Und genau, also das sind zum Beispiel so Beispiele, die gut sind, wobei nach allem, was ich über Kanada weiß, ist es eben da auch mit der Versorgung nicht so, weil es auch viel, ne, so weit auseinander liegt und so weiter. Also auch da,
auch, ne?
Ja, und also mit reproduktiver Gerechtigkeit. Ich habe da mal eine Seminararbeit drüber geschrieben in Kanada. Da gibt es auch ein paar fiese Kapitel, muss man auch mal sagen. Aber was Abtreibungen angeht, sind die schon recht progressiv.
Ja, und eigentlich das einzige Land, meine ich, was wirklich eine komplette Legalisierung haben. Also die haben keine Fristen. Und also da fällt mir kein anderes Land ein. Und dann sagen ja auch viele, oh Gott, dann, ne, die Frauen werden dann alle irgendwie im 9. Monat abtreiben.
Ja.
Stimmt aber nicht. Also ich habe es auch nochmal nachgeguckt.
Das ist immer noch ein Eingriff, den man nicht gerne macht.
85-90% machen das im ersten Drittel der Schwangerschaft. Genau.
Also Spätabbrüche, und die ja häufig benutzt werden, so als Argument gegen Legalisierung, das sind eigentlich immer wirklich höchst dramatische Situationen. Also wo wirklich das Elternteil oder die Eltern eigentlich das Kind auch wollten und es aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar, also für alle Beteiligten. Und deswegen, also die, ne, wie du schon gesagt hast, die allermeisten Abbrüche finden relativ schnell statt im ersten Trimester, ganz, ganz viele.
Ja.
Okay, Wahnsinn, dass Deutschland so schlecht dasteht. Das ist echt schockierend gerade.
Ja.
Was würdet ihr denn jetzt sagen, was könnte man dann, was wären denn jetzt mal so aus eurer Sicht so Schritte, wie man den 218, wie die Ute, wegkicken kann? Also was, wie hättet ihr es denn gerne? Was könnte man jetzt machen, dass es mal wegfällt?
Also es ist ja schon ein bisschen was probiert worden. Es ist auch schon viel versprochen und erzählt worden in irgendwelchen Parteiprogrammen. Und es gab auch letztes Jahr tatsächlich parteiübergreifend so einen Gesetzentwurf, wo man versucht hat, eben noch in dieser Legislaturperiode irgendwie diesen Paragraphen zu kippen. Hat nicht geklappt, ist natürlich mal wieder blockiert worden. Ja, also aus meiner Sicht muss auf jeden Fall dieser Paragraph fallen. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass viele Menschen einfach sich positionieren. Man muss auch sagen, es gibt ja Umfragen. Ne? Es ist jetzt nicht so, als wäre das eine Minderheit, die eine Legalisierung will, sondern ungefähr 80% möchten das.
In Deutschland.
Ja. Und ich weiß nicht, was noch passieren muss. Ich denke, wir müssen alle auf jeden Fall dranbleiben und laut bleiben und über das Thema auch informieren, sodass es halt vor allem auch nicht in Vergessenheit gerät. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen das Ding. Und auch darüber informieren, dass das Problem eben noch besteht. Also als 219a gefallen ist, das war manchen Leuten auch nicht so klar, dass das nicht eine Legalisierung ist. Und so bis vor ein paar Jahren war es auch oft noch so, dass ich Leuten echt oft erklären musste, dass das immer noch illegal ist hier. Jetzt so langsam habe ich das Gefühl, dass das Bewusstsein wieder wächst. Aber auch dank der Öffentlichkeitsarbeit, die einfach wirklich viele Organisationen, viele ÄrztInnen, viele WissenschaftlerInnen und wirklich tolle ExpertInnen da machen.
Ja. Ja. Und generell so Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, zum Beispiel jetzt in Irland, das ist halt auch ein Resultat von jahrelangem Aktivismus. Mhm. Ne? Also man muss dranbleiben und selbst wenn es jetzt politisch nicht so rosig aussieht, was das Thema angeht oder viele Themen, müssen wir halt irgendwie schauen, dass wir dann selbst Veränderungen schaffen vielleicht, dass wir halt mit sowas wie jetzt ein Podcast, ja, der irgendwie viele Menschen erreicht, sodass viele Personen einfach wissen, wie sie sich auch verhalten können, wenn jemand auch im Umfeld eine Abtreibung haben möchte und ja,
ich
dass man
auch
irgendwie
viele Männer, die meinen Podcast hören.
Genau, wichtig.
Fußball-Podcast.
Euch geht das auch an.
Genau.
Genau, wichtig. Und dass man irgendwie sich trotzdem informiert und dadurch auch vielleicht ein besseres Klima in der Gesellschaft so herstellt.
Ja, dass das halt auch nicht so ein großes Ding ist. Immer ist, oh Gott, die hat einen Abtreibung.
Ja, es ist immer noch, also es ist immer noch auch schambesetzt für viele Betroffene. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Und also ich wünsche mir, dass Menschen einfach mehr drüber sprechen. Ungefähr jede vierte gebärfähige Person hat schon mindestens einmal abgetrieben. Mhm. Das muss man sich mal reinziehen. Das bedeutet, wir kennen alle richtig viele Betroffene und von den meisten wissen wir es nicht.
Ja.
Und deswegen ist das total wichtig, auch offen über das Thema zu sprechen, das nicht zu so einem Nischenthema irgendwie wieder werden zu lassen. Damit sich grundsätzlich was ändert im Diskurs und aber auch, damit euer Umfeld einfach weiß, wenn was ist, okay, da bin ich, da ist, das Thema ist hier okay.
Ja.
So. Und weil also wirklich dieses sich schämen und sich ganz, ganz alleine damit fühlen, das ist was, was immer noch ganz, ganz viele Betroffene leider haben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und da gibt es auch mittlerweile auch Daten zu, auch wie so die erwartete Stigmatisierung zum Beispiel ist. Ne? Also das geht manchmal auch auseinander. Also so wie, was man erwartet, was das Umfeld irgendwie denkt und was letztendlich wirklich dann vermittelt wird. Mhm. Ne? Also viele haben einfach das Gefühl, dass alle dagegen sind und das verurteilen, was
voll,
aber eben, wie Lucia schon gesagt hat, die meisten in Deutschland, die sind da total liberal, so, und da dürfen wir uns auch nicht spalten lassen und uns irgendwie einreden lassen, dass alle das total schlimm finden und und auch irgendwie, was man ja auch beobachtet ist, erst letztens hat mich eine Freundin an eine von ihren Freundinnen vermittelt, die sich Sorgen gemacht hat, dass es ihr ganz, ganz schlecht gehen wird.
Mhm.
Ne, dieser Mythos, dass man davon irgendwie psychisch angeschlagen sein wird für den Rest des Lebens.
Ja.
Das sind ja auch alles irgendwie so Themen, die müssen irgendwie weggeräumt werden. Und da hilft auch dann das Umfeld, wenn es irgendwie Bescheid weiß und eben auch weiß, so alle Emotionen sind okay. Und nur weil du irgendwie jetzt zögerst oder ein paar Tage brauchst, um dir das zu überlegen, heißt es nicht, dass du das bereuen wirst. Mhm. Und weil das ist absoluter Quatsch. Die allermeisten Personen sind fein mit der Entscheidung und würden sie auch Jahre später genauso wieder treffen.
Ja.
Auch wenn natürlich alle möglichen, wie du gesagt hast, alle möglichen Gefühle da oft mit reinspielen. Also es gibt auch total viele Menschen, die sagen, ich war auch traurig gleichzeitig und ich bin es auch immer noch, aber ich weiß trotzdem, dass es richtig war. Und genau diese Mythen, die du ansprichst, die sind bei dem Thema sowieso ein riesiges Problem. Und da möchte ich gerne auf eine Kampagne aufmerksam machen, die heißt Mehr als du denkst, ist von Doctors for Choice, also mehralsdudenkst.org ist die Website und die gibt es auch auf Insta.
Verlinken wir.
Sehr gut, weil die nämlich ganz viele so Fakten und Zahlen bereitstellen und auch wirklich ganz einfach und eindrücklich aufbereiten. Und da kann man sich wirklich gut informieren und manchmal denkt man sich dann, also ich habe da auch schon manchmal gedacht, boah krass, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja.
So, also wo es eben auch um alle möglichen Themen, also um alle möglichen Fakten rund ums Thema gibt. Ne? Ob das jetzt Versorgungslage ist, ob das zum Beispiel solche Sachen sind wie, wie viele bereuen das wirklich oder. Genau, also da wollte ich gerne noch drauf aufmerksam machen. Die sind sehr, sehr cool.
Ja, das verlinken wir auf jeden Fall. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal verstanden, dass es in Deutschland nicht so wirklich gut läuft. Jetzt wollen wir noch mal kurz wissen, ihr engagiert euch ja schon. Wo kann man sich engagieren? Es gibt ja dann doch einiges an Organisationen schon, ja? Also hier Pro Familie habt ihr ja gesagt, dann das Bündnis, in dem du ja auch bist, MSFC, in dem du ja auch bist. Könnt ihr alles ja gleich noch mal erzählen, was es so gibt. Wo kann man denn da mal hingehen und sagen, so, ich möchte mich jetzt mal engagieren?
Möchtest du anfangen? Ja, okay.
In Hamburg.
Ja, also die Strukturen, in denen ich so aktiv war, ich bin gerade so ein bisschen pausiert, so um mein Studium auch mal abzuschließen und mich darauf zu konzentrieren. Aber so bei den Medizinstudierenden gibt es eben Medical Students for Choice, MSFC kurz. Und da sind Medizin- und Hebammenstudierende aktiv. Und genau, seit es ja den Hebammenstudiengang gibt, sind die eben auch bei uns und sind auch total relevant. Also das Hebammen-Thema ist auch nochmal so ein Thema für sich. Aber genau, dann gibt es PIA, die PIAs, das ist Pro Familia in Action, das ist das junge Netzwerk von Pro Familia. Da gibt es in Hamburg auch eine Gruppe und das sind ja junge Personen einfach, ich würde sagen so Anfang, Mitte 20 bis Anfang 30 so, Anfang, Mitte 30 vielleicht sogar, die auch einfach Aktionen machen, die auf Festivals gehen und da einen Stand haben, die Demo organisieren und genau, und dann gibt es zwischen PIA und MSFC so eine Kooperation quasi. Wir haben vor 2 Jahren eine Kampagne gestartet, Abtreibung entkriminalisieren heißt die, ganz einfach.
Ja.
Und da machen wir auch so paar überlappende Sachen und auch Demo-Orga und genau, da bin ich so drin.
Ja, und du bist im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung.
Genau, Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung Hamburg.
Hamburg.
Das ist wichtig, weil dieses Bündnis gibt es in verschiedenen Städten. Das allererste gab es in Berlin, das ist glaube ich 2013 gegründet worden als Reaktion auf den Marsch fürs Leben, damals noch 1000-Kreuze-Marsch. Das ist so eine Veranstaltung von AbtreibungsgegnerInnen und Christenfundis und extrem rechten Personen. Genau, und dagegen hat sich damals in Berlin eben das erste Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung gegründet und hier in Hamburg, das gibt es, ich habe mich informiert, seit 2018, ich bin noch nicht so lange dabei. Genau.
Ist ja auch noch nicht so lange insgesamt, ne? Also
nee.
Man wird ja denken, das Thema muss ja uralt sein, aber... Mhm.
Ja, also hier in Hamburg ist es gegründet worden im Zuge einer Informationsveranstaltung, damals noch zum 219a, da war irgendwie Christina Hähnel auch da und so und dann haben eben die beteiligten Personen haben dann das Bündnis hier in Hamburg gegründet und wir sind ein großer Haufen an zum einen Einzelpersonen, aber auch so Gruppen und Verbände und so weiter. Zum Beispiel ist bei uns der Landesfrauenrat dabei, Pink Stings, die AIDS-Hilfe, dann Hamburg Pride, Allerlei Rau, der Hebammenverband Hamburg, die autonomen Frauenhäuser und so weiter. Also das Familienplanzentrum, ganz viele, Pro Familia sowieso, ach so, habe ich glaube ich schon gesagt. Wie auch immer, ist ein großes Bündnis und genau, und aber manche Personen, so wie ich zum Beispiel, sind halt einfach so dabei und engagieren sich. Genau.
Kann auch jeder mitmachen.
Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne.
Mhm.
Ja. Ja, und wir beschäftigen uns auch hauptsächlich mit Abtreibung und der Entkriminalisierung. Uns sind schon auch queere Themen sehr, sehr wichtig. Da sind wir noch nicht so aktiv, wie wir es sein wollen. Wir finden es aber sehr, sehr wichtig. Mhm. Und es wird ja auch immer wichtiger, muss man auch sagen. Also die Queerfeindlichkeit wächst auch. Genau, aber zentral ist tatsächlich ist das Thema Schwangerschaftsabbruch. Und ja, was soll ich dazu noch erzählen? Ja,
wie oft trefft ihr euch denn so?
Sehr unterschiedlich. Also ich würde sagen, im Schnitt vielleicht einmal im Monat, aber das variiert sehr, weil wir die allermeisten Aktionen haben wir immer so rund um den Safe Abortion Day. Mhm. Und davor treffen wir uns natürlich relativ häufig. Das ist dann auch mal zweiwöchig oder so. Oder es läuft auch ganz viel über eine Signal-Gruppe, da wird ganz viel kommuniziert. Und danach ist immer so ein bisschen, ist immer so ein bisschen ruhiger. Ist das so alle paar Monate und dann so, ich sag mal, zum 8. März hin wird es dann mehr und dann ist es, würde ich sagen, ungefähr monatlich und je nachdem, je näher der Self-Abortion Day rückt, desto öfter treffen wir uns, genau.
Okay, und ihr beide, ihr habt ja unterschiedliche Organisationen sozusagen, habt ihr zueinander gefunden?
Ja, man sich genau, also dadurch, dass Pro Familia ja auch Teil des Bündnisses ist, gibt es da natürlich irgendwie dann Überlappungen und die Pias schaffen es jetzt, glaube ich, nicht so gut beim Bündnis auch so gut vertreten zu sein. Das ist ja eh immer, Bündnisarbeit ist sehr aufwendig, aber wir stimmen uns schon dann immer ab, auch zum Safe Abortion Day. Das hat sich jetzt die letzten Jahre auch ganz gut etabliert, würde ich sagen, dass man da eben guckt, dass man sich gut ergänzt und auch unterstützt gegenseitig und ja, wir haben einfach ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen auch und auch unterschiedliche Aktionen, aber ich glaube, so ist es ganz gut, dass es sich eben ergänzt und auch viele unterschiedliche Aktionen dann stattfinden können, auch vor allem im Rahmen der Safe Abortion Week. Ich glaube, dieses Jahr hatten wir sogar Safe Abortion Weeks. Also das hat sich sogar über mehrere Wochen gestreckt. Mal gucken, wie es nächstes Jahr aussieht.
Ja.
Bei uns, 8. März ist ja auch so ein Ding. Und dann kann man eigentlich auch an sehr vielen Tagen das Thema platzieren. Also
immer mal wieder, ne?
Immer mal wieder auch am Tag, zum Beispiel am Tag gegen Gewalt an Frauen, am 25.11. Das ist auch immer wieder so ein Thema.
Ja.
Wo es dann eben um körperliche Selbstbestimmung geht und so weiter. Man muss natürlich gucken, dass man jetzt nicht irgendwie Raum einnimmt, der eigentlich einem anderen Thema irgendwie gehört. Aber eben zum Beispiel, wenn es um queere Rechte geht, da sind wir auch irgendwie häufig vertreten und sagen so, ja, das ist auch ein Thema für queere Menschen besonders, weil die besonders betroffen sind von Stigmatisierung und Hürden und so weiter. Oder ich habe sogar mal einen Redebeitrag bei der 1. Mai-Demo gehalten, wo man vielleicht auch erstmal so denkt, aber es ist eben auch ein Klassenthema, eine Klassenfrage, was ich eben auch schon vorher so angesprochen habe. Also ich habe hier ja auch diese Broschüre mitgebracht. Und da haben wir, also das ist eine Broschüre, die wir vom Bündnis Abtreibung entkriminalisieren gestaltet haben in den letzten Monaten. Und hier haben wir auch eine Seite mit einem Aktionskalender, wo eben aufgelistet ist, an welchen Tagen man auch über Abtreibung sprechen kann, unter
Super,
anderem.
Super, dann können wir den gleich mal abfotografieren.
Genau, und die Broschüre gibt es auch bei Black Mosquito, die wird gerade überarbeitet, aber die kann man sich kostenfrei auch bestellen, schon mal ein bisschen Werbung.
Ja.
Es sind ein paar Druckfehler.
Ja, jetzt alle mitmachen.
Genau. Es sind ein paar Druckfehler noch drin, deswegen machen wir gerade zweite Auflage. Aber hier stehen dann halt zum Beispiel auch was haben wir hier? Sogar Tag der Pflegenden. Da haben wir sogar schon Redebeiträge mit Medical Students for Choice gehalten. Tag der Geflüchteten. Oh. Ida Hobbit, also der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Ja, also das Thema ist sehr breit, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt.
Ja, voll. Und wie ist so bei dir nochmal im Bündnis so die Aufgabenverteilung? Also was macht man da? Was kann man da so machen?
Also wir haben ganz wenig feste Aufgaben. Mhm. Also es gibt ein paar Leute bei uns, die sich dann um Social-Media-Kanäle kümmern oder um die Website oder um die E-Mail-Adresse, so da immer reingucken in den Account. Und ansonsten ist es eigentlich eher so aktionsgebunden. Also je nachdem, was wir so für Ideen haben, was wir so machen, können sich dann Leute da so einbringen, wie sie es können, mit dem keine Ahnung, entweder haben sie Kontakte oder sie kümmern sich um dieses oder jenes, organisieren das. Genau, also es gibt nicht so, es gibt nur ganz wenige Aufgaben, die mehr oder weniger fest sind. Wir sind sowieso sehr, sehr lose organisiert, muss man sagen. Wir sind jetzt kein Verein oder irgendwas, sondern wir sind einfach eine Gruppe und man kommt dann zu den Treffen, wenn man es hinkriegt, so und bringt sich so ein, wie man es wie man es schafft.
Und dann würde mich ja jetzt auch nochmal interessieren, hätte vielleicht auch früher kommen müssen, die Frage, warum seid ihr so into it mit diesem Thema?
Die Frage. Ja, wir auch manchmal.
Wie seid ihr zu eurer Organisation gekommen, statt wie seid ihr zu St. Pauli gekommen? Ja.
Also ich habe mich schon länger für das Thema interessiert. Ich weiß nicht genau, wann das so meine Aufmerksamkeit gecatcht hat, aber bin ich da so dran hängen geblieben vor ein paar Jahren und das ist dann so, wenn, also es gibt ja manchmal so Themen, je mehr du drüber weißt, ja, desto mehr willst du erstens wissen und desto mehr, also packt es dich auch irgendwie und auf eine Art, also ich bin einfach immer wütender geworden, so. Je mehr ich darüber erfahren habe und auch darüber, wie so die Netzwerke sind von AbtreibungsgegnerInnen und weil ich es einfach unfassbar finde, Menschen so reinzureden in so eine wichtige Lebensentscheidung und weil das eben, wie du auch schon gesagt hast, so viele Lebensbereiche betrifft und auch so viel Diskriminierungspotenzial hat. Ja. Und der Punkt, an dem ich aktiv geworden bin, war, das weiß ich sehr genau, das war nämlich 22 an dem Tag, an dem zwei Sachen passiert sind. Das eine hast du schon erzählt, 219a wurde in Deutschland gekippt, das Informationsverbot. Und an dem Tag ist noch was anderes passiert. Genau an dem Tag ist nämlich in den USA, und das wurde schon so befürchtet, aber ist dann auch eingetreten, das Grundsatzurteil Roe versus Wade wurde gekippt. Ah. Und das bedeutete, also dieses Grundsatzurteil ist, ich glaube 1973 ist das gefällt worden und seitdem gab es das Recht das Recht auf Abtreibung in den USA. Mhm. Und dann gab es eben diesen neuen Supreme Court, der eben entsprechend besetzt war und dieses Urteil wurde gekippt und das bedeutete, dass die Bundesstaaten selbst entscheiden können, wie sie damit umgehen. So, und ganz viele konservativ regierte Staaten hatten einfach schon wirklich übelste Verbote in der Schublade und das ist dann eben passiert und das ist einfach so ein Horror, der da passiert ist, dass ich gedacht habe, ich habe einen halben Tag geheult und ich musste irgendwohin mit meinen Gefühlen und habe so gedacht, so, also das war auch so eine Hilflosigkeit, so zum einen über diese schlimme Nachricht und gleichzeitig habe ich so gedacht, das kann so schnell passieren, dass dir sowas weggenommen wird und wir haben das Recht noch nicht mal. Mhm. Also, und das war so, ich habe einfach gedacht, ich muss jetzt was tun und so und ich war damals noch auf Twitter und über Twitter kannte ich so das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung in Hamburg und war denen schon gefolgt und dann habe ich die einfach angeschrieben und habe halt so gesagt, hier so und so, ich möchte gerne mitmachen und so, ich halte das nicht aus und seitdem bin ich dabei.
Die haben sich dann gefreut.
Ja.
Das hat ja auch was gebracht, also dass du damit jetzt besser umgehen kannst.
Ja, also was heißt besser umgehen? Also ich bin, also es hilft schon, aktiv zu sein. Das muss ich schon sagen, weil du aus dieser Hilflosigkeit rauskommst und weil es auch, also ich finde, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich finde auch diesen Zusammenhalt sehr, sehr stärkend und auch ganz, also aus der, ich sag jetzt mal, Pro-Choice-Szene gegenseitig, also es gibt wirklich ganz viel Solidarität und Unterstützung und so gegenseitig, das ist unheimlich schön und es gibt eine unheimliche Kraft und auch von außen, also auch die Reaktionen von Menschen, die das mitbekommen, die dann sagen, das finde ich richtig gut, das stärkt einen schon auch, weil gleichzeitig stärkt einen auch die Wut und die Angst, die man so hat, also das sind alles ganz, ganz viele sehr heftige Gefühle, die ich manchmal habe. Und manchmal sind die auch anstrengend, aber die geben auch gleichzeitig Kraft. Und ich kann mich mal besser, mal schlechter so irgendwie da abgrenzen oder so emotional, meistens schlechter. Also ich bin tatsächlich, manchmal frage ich mich auch selber noch, also wirklich ganz oft, wenn ich dann so, also ich bin da auch echt ganz nah am Wasser und so, wenn es um das Thema geht. Ich bin ganz froh, dass ich dass da jetzt heute mir bisher noch nicht die Stimme weggebrochen ist. Das hatte ich befürchtet, aber es ist noch nicht passiert. Und manchmal frage ich mich auch so, ja, du beschäftigst dich damit so lange, warum haut dich das denn immer noch so um? Aber irgendwie ist es so, weil es einfach so eine riesige Ungerechtigkeit ist und auch so ein Elend, in das Menschen getrieben werden, die keine Abbruchmöglichkeit bekommen. Und bis hin, dass sie sterben. Und das, genau, so. Und deswegen hört es nicht auf, mich so stark zu berühren.
Ja. Und bei dir auch, du beschäftigst dich damit ja auch schon lange und willst es jetzt ja auch dann so ein bisschen auch zum Beruf machen.
Ja, also es kam tatsächlich so bei mir, dass ich, also ich habe in Leipzig damals Biologie studiert und war da im Umweltaktivismus so, weil ich da eben auch schon so eine Wut hatte und so gemerkt habe, so boah, ich muss immer irgendwas tun, so damit ich irgendwie, wie du auch sagst, mit meinen Gefühlen irgendwo hin kann. Und dann habe ich eben zum Medizinstudium gewechselt und schon in dem Prozess davor wusste ich schon so, ich würde gerne Gynäkologin werden und habe dann eben auch erfahren, das war dann so 2018, 19, eben 200, also dass es den Paragraph 218 gibt. Und dann wurde ich eben auch total wütend und fassungslos und dachte dann so, oh mein Gott, wenn ich Gynäkologin werde, so, dann kann ich jetzt halt nichts tun, wenn ich halt die Möglichkeit habe, mich irgendwo zu engagieren. Und es war dann eigentlich ganz witzig, weil am UKE hat man so Berufsfelderkundungen im ersten Semester. Und ich habe dann eben 2019 angefangen mit dem Medizinstudium und hatte meine erste Berufsfelderkundung bei Pro Familia. Also da erfährt man so ein bisschen was über alternative medizinische Berufe. Und dann war ich bei Pro Familia und war dann auch irgendwie so, hä, krass, dass es halt in Hamburg keinen Medical Students for Choice gibt, weil die gab es an anderen Städten schon, auch an anderen kleineren Städten. Und ich und eine andere Kommilitonin, wir waren dann beide so, ja, eigentlich wollen wir das gründen und haben dann auch mit der einen Ärztin geredet, die da mit uns geschnackt hat und uns aufgeklärt hat über den Beruf bei Pro Familia. Und sie hat dann gesagt, ja, macht das doch, das wäre doch toll, wenn ihr in Hamburg Medical Students for Choice gründen würdet und wir unterstützen euch. Kommt doch erstmal zu PIA, also zu Pro Familia in Action. Und dann sind wir natürlich direkt zu PIA gekommen und dann hat alles seinen Lauf genommen und irgendwie war ich ein paar Monate später auf einmal im Bundesvorstand von Pro Familia als junges Mitglied und dann bin ich da auch irgendwie nicht herausgekommen aus der ganzen Geschichte. Und was ja so krass ist, was ich immer wieder merke, man lernt ja immer wieder so viel Neues dazu. Also ja. Ich meine, wir haben uns jetzt ja schon kurz gehalten, aber ich könnte halt wirklich stundenlang irgendwie drüber referieren und merke auch immer wieder, wie ich neue Aha-Momente habe und auch nochmal alte Glaubenssätze umdenken muss. Also weil man immer wieder neue Dinge auch erfährt und neue Perspektiven bekommt über das Thema und immer wieder auch sich selbst fragen muss, okay, ist das jetzt gerade noch aktuell, was ich so sage und oder ist das so, also ja, sich einfach auch selbst immer wieder hinterfragen, ne, und dazulernen und offen sein, dazuzulernen, das ist irgendwie ganz cool. Ja,
ja, voll. Aber jetzt muss ich natürlich auch die negative Gegenfrage stellen. Habt ihr denn auch, vielleicht auch in der Uni oder so, auch mal so negative Erfahrungen, dummes Angelabere gehabt mit dem, was ihr da so tut?
Also ich habe schon mehrere Sachen so mitbekommen. Also an der Uni geht es. Die da so abtreibungsgegnerische Meinung haben, die halten sich zurück. Das hört man dann in Evaluation. Also seit 2 Jahren mache ich die Geschichtsvorlesungen mit dem Geschichtsprofessor zusammen fürs zweite Semester. Und da bekomme ich dann auch so die Evaluation danach geschickt. Und während so Veranstaltungen melden die sich nicht. Also die gehen dann nicht in die Konfrontation. Das geht dann halt so hintenrum, dass da dann irgendwas in der Evaluation steht. Ansonsten das Krasseste, was ich so hatte, war, dass mein Name auf einer Website stand von so AbtreibungsgegnerInnen mit Wohnort. Und da stand dann irgendwie mein Name, dass ich in Hamburg lebe und dass ich eine Gegnerin der Menschenrechte sei. Und dann halt so eine Tabelle, ne? So eine Tabelle mit allen möglichen Leuten, die halt irgendwie engagiert sind und in irgendwelchen Vorständen oder so sitzen. Und also absurd. Das macht einem dann kurz ein bisschen Angst, aber man weiß eben auch, dass das viel heiße Luft ist. Ja. Und man muss sich davon irgendwie abgrenzen und einfach denken, das sind auch irgendwelche meistens Männer, die irgendwelche Komplexe haben und ganz viel Hass in sich tragen und einem irgendwie auch Angst machen wollen. Und ja, das, da muss man dann einfach sagen, nein, ich lasse mich nicht einschüchtern. So. Aber sonst, ja, das Übliche auf der Straße mal, wenn man irgendeinen Stand hatte vielleicht.
Ja, aber da war, hast du da was erlebt? Also
ganz
Demos
wenig
oder
tatsächlich.
So?
Ja. Also bisher ja. Also ab und zu mal irgendwie einen komischen Spruch oder so. Oder ne, also halt irgendwie, keine Ahnung, ja, erst Spaß haben wollen und dann nicht die Konsequenzen tragen, lala. Und wenn man dann sagt, naja, den Spaß hatten zwei, die Konsequenzen halt, also mindestens die körperlichen nur eine Person, das richtig fair ist das nicht, dann ist das Gespräch auch relativ schnell vorbei. Aber tatsächlich ist mir da noch nicht viel begegnet. Allerdings muss man auch sagen, also im Norden ist es auch verhältnismäßig ruhig noch. Im Süden und in katholisch geprägten Gebieten ist es um einiges heftiger, aber die Einschläge kommen näher. Also letztes Jahr war eine Premiere, da ist leider in Kiel die Pro Familia Beratungsstelle belagert worden. Oh. Und das ist ein Novum. Und deswegen, also ich sag mal so, ich ganz persönlich bin, glaube ich, nicht so auf dem Radar. Mhm. So, aber so grundsätzlich, wenn wir Aktionen machen und so, wir überlegen uns schon, welche Sicherheitsvorkehrungen brauchen wir vielleicht oder so, ja.
Ja. Und im Internet merkt man das auch.
Ja, klar.
Also im Internet ist mir gerade noch eingefallen, letztens, wir haben irgendwie die Safe Abortion Day Demo beworben und ich war da mit meinem Gesicht und dann kommen da immer irgendwelche Männer, die meinen, irgendwie mich beleidigen zu müssen, aufgrund meines Aussehens oder so. Das ist manchmal auch ganz witzig. Ich denke mir dann so, mit der Frisur will, das ist ja, das, dein Aussehen ist ja die beste Verhütung oder irgendwie sowas.
Das Problem hast du dann ja nicht.
Und ich denke mir so, oh mein Gott.
Oh Mann,
oder also sowas, ne? Ja. So typische Hasskommentare im
aber
Internet.
Da kannst du dich sehr gut abgrenzen.
Ja, doch, doch schon.
Oh Mann, ja, vielen Dank, dass ihr das auf jeden Fall so macht. Und das ist auf jeden Fall richtig, richtig toll, eure Arbeit. Aber genau, wir haben schon gesagt, was kann man dann, also wenn man jetzt nicht sich organisieren, die Zeit vielleicht nicht hat, kann man auch im Alltag irgendwie euch unterstützen, also auch oder mit Spenden oder weiß ich nicht, wie kann man euch noch supporten?
Ja, also ganz niedrigschwellig Instagram natürlich, also da wirst du ja auch alle Seiten verlinken.
Ja.
Ich glaube, ihr seid ja auch auf Blue Sky, ne?
Ja.
Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung Hamburg. Und dann eine zweite Stufe, würde ich sagen, auf Demos gehen, sich informieren, auch vielleicht mal ein Buch lesen oder eine Broschüre.
Ja.
Genau, es gibt ja auch ganz viele Dokus und so, wo man mal reingucken kann. Und ansonsten, ja, einer Organisation beitreten. Es muss ja auch nicht, der Fokus muss ja auch nicht auf Abtreibung sein. Es gibt ja auch ganz viele andere feministische Organisationen in Hamburg, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen und auch noch ganz viele andere Themen abdecken.
Und ja. Ihre Organisationen auch.
Genau, und auch einfach drüber reden. Also ich finde, das ist auch nochmal so ein Ding. Einfach mal sich hinsetzen, auch sich mal überlegen, okay, was ist eigentlich meine Meinung dazu? Und wenn man jetzt in einer Beziehung ist, wo die Möglichkeit besteht, dass so etwas passieren kann, dass man da auch einfach mal ins Gespräch geht und guckt, wie würden wir das machen?
Ja, stimmt.
Also genau, du hast schon gesagt, wir sind, also das Bündnis Selbstbestimmung Hamburg, immer so ein bisschen langer, schwieriger Name. Also wir sind auf Blue Sky tatsächlich und wir sind auch auf Insta. Ich habe mich mal schlau gemacht, weil ich wusste, dass du danach fragst. Und tatsächlich kann man an uns spenden. Also wir sind kein Verein, deswegen können wir als Bündnis nicht Spenden annehmen. Aber man kann an Pro Familia spenden und in den Betreff schreiben BFSSHH. Und dann kommt es uns zugute und wir können davon dann, keine Ahnung, Flyer drucken. Wofür brauchen wir noch manchmal Geld für Merch oder mal ein Banner oder so. Also meistens geht es um Materialien, die wir damit drucken oder irgendwie anfertigen. Genau, also das kann man sehr gerne machen, wenn man möchte.
Ja, guter Plan. Ja, habt ihr denn noch irgendwelche, ja, so ein paar Wünsche für die Zukunft sind wohl doch noch offen, würde ich sagen. Wie stellt ihr euch denn, ja, eure Arbeit in 10 Jahren vor? Haha, das Gespräch.
Ja, also aber mal 5 Jahre. Kann schon mal üben. Also, du meinst jetzt unseren Aktivismus?
Ja, oder auch wie es um in Deutschland um mit dem Thema... um das Thema Abtreibung steht, wenn ihr euch was wünschen könntet.
Also ich wünsche mir natürlich, dass Schwangerschaftsabbrüche legal sind, von der Krankenkasse bezahlt werden und sich die Versorgungslage verbessert. Wir haben das vorher schon gesagt, da gibt es ein Problem. Also um nochmal eine Zahl reinzuhauen bei der Gelegenheit, in den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der Praxen und Kliniken ungefähr halbiert. Also ich wünsche mir, dass die Versorgung besser wird, dass es legal wird und kostenfrei für die Betroffenen. Und ich wünsche mir vor allem, dass die Menschen keine Angst haben müssen, darüber zu reden. Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft nicht mehr darüber urteilt, sondern dass die Person das einfach selbst entscheiden kann und alle Gründe sind valide und dass sie einfach die Menschen gut begleitet werden und nicht Angst haben müssen, dass irgendwer sie verurteilt.
Mhm. Ja.
Ja, genau. Also dem kann ich nur zustimmen und vielleicht auch, dass ja so politisch reproduktive Gesundheit und reproduktive Rechte nicht irgendwie so ein Nischenthema sind und so nur aufgrund von Aktivismus in den Fokus gerückt werden, sondern dass das einfach, dass so der Politik klar wird, okay, es ist kein Nischenthema, sondern es ist ein Thema, was in so viele Lebensbereiche reingeht und einfach fast alle Menschen in Deutschland betrifft. Egal in welcher Hinsicht. Und dass das nicht etwas ist, was man die ganze Zeit verteidigen muss und nicht die ganze Zeit in so einem Kampf steht, sondern dass es anerkannt wird. Und ja, das geht einfach in viele Bereiche rein, wenn man das halt im Rahmen auch von reproduktiver Gerechtigkeit denkt. Auch so jetzt gerade kam der neue Hebammenhilfevertrag und irgendwie viele Hebammen kündigen, weil die Bedingungen schlecht sind. Also ne, das kann man ja so weiterdenken. Es geht ja nicht nur um keine Kinder haben wollen, sondern auch um Kinder so. Mhm. Und dass das einfach ein Thema ist, wo mehr Fokus drauf geht und irgendwie auch mal Geld reingesteckt wird und nicht irgendwie, also da sieht man einfach so, wie wenig das so vielen Menschen in der Regierung wert ist. Und das wäre einfach schön, wenn das nicht so wäre. Und ja, dass da alle Menschen eine gute Erfahrung machen können in diesem System.
Ja. Ja, das wünsche ich mir auch. Ja, super. Also, ja, 1 Stunde und 15 Minuten schon. Habt ihr denn noch was ihr unbedingt loswerden wollt?
Vielleicht noch, mir ist gerade noch eingefallen, dass wir auch nach wie vor, vielleicht haben einige es auch schon mal gesehen, so T-Shirts haben,
ja.
Die auch immer noch online erhältlich sind.
Mit der
sind.
Ute?
Nee, nicht mit der Ute, die gibt es ja auch, die habt ihr ja. Ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt verkauft. Das sind
verkaufen
so,
wir gegen Spende.
Genau, und wir haben in einem Online-Shop so T-Shirts, wo so Pink, Abtreibung, Entkriminalisieren draufsteht.
Mhm, auch
und,
schön.
Auch sehr schön. Und die Spenden gehen dann auch an uns. Und wir haben eben kostenfrei diese Broschüre, die man auf Black Mosquito bestellen kann. Da muss man noch mal dazu sagen, das ist ursprünglich so gedacht gewesen von Aktivistinnen für Aktivistinnen. Also wir setzen ein bisschen Vorerfahrung auch voraus,
okay.
Und es ist eher so eine
Nach
Ergänzung.
Nach dem Podcast geht das.
Ja, genau. Und also es ist so ein bisschen ergänzend und es soll auch so einen Anreiz geben, sich damit vielleicht auch näher zu befassen. Also es deckt jetzt nicht alles ab, aber stehen sehr viele interessante Dinge drin. Auch zum Beispiel Begriffe wie reproduktive Gerechtigkeit wird da nochmal sehr intensiv behandelt und ja, genau. Und es gibt auch in manchen Buchläden, Buchhandlungen.
Ja.
und einfach mal Ausschau halten.
Sehr, sehr schön. du noch was loswerden? Haben wir alles?
Mir ist gerade noch was eingefallen zum Thema Spenden, weil ich vorher gesagt habe, ja, am Pro Familia und so. Also nicht, dass die Leute jetzt wild irgendwie einfach googeln, wo kann man am Pro Familia spenden, sondern wir hauen natürlich eine Bankverbindung in die Shownotes und da, dann das kommt dann an Pro Familia Hamburg und da kann man dann hinspenden mit dem Betreff, den ich gesagt habe, das nur einmal, damit es da keine Verwirrung gibt. Ansonsten, genau, also ich hätte sonst nur noch einmal aber das hast du alles schon wunderbar erklärt, dass das so ein intersektionales Thema ist, dass es eben auch unterschiedliche Diskriminierung fördert, oder man kann da eben viel Macht über Menschen ausüben und ist auch oft viel Rassismus übrigens dabei, wenn Menschen gerne kontrollieren möchten, wer abtreibt und wer nicht und so. Das war mir noch wichtig zu sagen. Und ansonsten, danke, dass wir hier sein dürfen und danke an die vielen coolen Menschen, die uns unterstützen und da so offen für sind und die vielen Gruppen auch, die uns da einfach irgendwie, die mit uns auch zusammenarbeiten und das ist alles sehr cool und es macht auch sehr viel Mut.
Schön.
Ja.
Ja, ich danke euch. Also das war wirklich ganz, ganz toll und informativ und ja, auch sehr emotional, was aber schön war. Also vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke dir.
Danke dir.
Ja, sehr gerne. Ja, und ich verabschiede mich auch. Und schön, dass ihr zugehört habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.